Hallo, schön, dass ihr bei Geschichten querbeet wieder mit dabei seid. Der Podcast ist für euch ein werbefreies Angebot während der Corona-Zeit, um Themen aus Politik, Sport, Wirtschaft und Familie mal anders zu beleuchten. Dabei nimmt natürlich das aktuelle Geschehen und die Auswirkungen der Pandemie auch Raum ein. Als Gäste werde ich von spannenden Gesprächspartnern unterstützt, die über besondere Erfahrungen berichten. Persönlichkeiten, die ihr so vielleicht noch nicht gekannt habt. So wie zum Beispiel Magnus Jung. Magnus ist seit 2009 Mitglied des Landtags im Saarland und dort stellvertretender Fraktionsvorsitzender der SPD. Als Vorsitzender des Gesundheitsausschusses hat er ganz intensive Monate hinter sich. Wir reden in dieser Folge mit Dialekt und wieder frei von der Leber weg über Corona, aber auch über den Tatort Tönnies und zum Beispiel Werkverträge. Ich bin Martin Asmuth und heute wieder euer Gastgeber. Viel Freude beim Zuhören. Hallo Magnus Jung, schön, dass du bei der heutigen Podcast-Folge mit dabei bist.
Hallo Martin.
Magnus, du bist Teil des Corona-Landtagsausschusses bei euch im Saarland gewesen. Was war da die letzten Wochen und Monate deine Aufgabe?
Ja, nach dem Lockdown hat auch der Saarländische Landtag im März seine Arbeit in weiten Teilen eingestellt, zumindest was den Sitzungsbetrieb betrifft. Es gab nur noch einen einzigen Ausschuss, den Gesundheitsausschuss, der dann stellvertretend für alle Ausschüsse und Abgeordnete die parlamentarische Begleitung der Regierung durch die Corona-Zeit durchgeführt hat. Und als Vorsitzender des Gesundheitsausschusses war ich dann auch sozusagen Vorsitzender des Corona-Ausschusses. Wir haben in verkleinerter Stärke getagt, aber immer noch in Präsenz der Abgeordneten, zu siebt nur noch, haben aber alle Gäste, die wir zur Berichterstattung eingeladen haben, dann natürlich online zugeschaltet, was eine Premiere auch in der Arbeit des Saarländischen Landtages bis dahin war. Das Besondere ist, der Ausschuss hat sich nicht nur mit den gesundheitlichen Fragen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie befasst, sondern mit allen Fragen. Das heißt, innenpolitische Fragen, wirtschaftspolitische Fragen, bildungspolitische Fragen, europapolitische Fragen. Also die ganze Landesregierung war nach und nach bei uns zu Gast, aber auch die Experten aus dem Gesundheitswesen, Krankenhauswesen, die Kassenärztliche Vereinigung, die Pflegegesellschaft. Und das war schon etwas Besonderes in dieser Dichte und gleichzeitig in dieser Breite, alle Themen in einem Ausschuss zu bündeln.
Ich kann mir gut vorstellen, Magnus, dass dein Leben die letzten Wochen und Monate dann bisweilen auch ein bisschen turbulenter war als sonst. Wie ging es dir dann auch als Vorsitzender des Corona-Ausschusses?
Ja, ich sollte vielleicht noch kurz sagen, das hatte natürlich dann irgendwann auch mal ein Ende, nachdem sich die Lage auch etwas stabilisiert hat und die Abgeordneten aller Ausschüsse wollten natürlich auch noch mal tagen und eingreifen und ihrer Arbeit nachgehen, sodass wir nach den Osterferien dann schrittweise wieder in eine halbwegs normale Ausschussarbeit quer durch alle Ausschüsse im Landtag zurückgekehrt sind. Aber was bleibt? Der Gesundheitsausschuss tagt in wöchentlichem Rhythmus und mit sehr intensiven langen Sitzungen. Wie ging es mir? Es war ein Kriseneinschnitt im Privatleben, im Arbeitsleben, wie für alle anderen auch. Auf der einen Seite keine Abendtermine mehr, keine Sitzungen mehr, keine Wochenendtermine. Auf der anderen Seite eigentlich von morgens bis abends Telefonschalten, Videokonferenzen, lesen. Ich habe überwiegend im Homeoffice gearbeitet, wie die meisten anderen auch. War vielleicht ein oder anderthalb Tage in der Woche im Landtag in Saarbrücken, ansonsten da, wo ich wohne, im schönen Norden des Saarlandes, im Hochwald, im Wohnzimmer oder bei gutem Wetter auch manchmal schon auf der Terrasse. Und ich muss sagen, meistens ging es in den ersten Wochen am Telefon bis abends 10.
Also was ich bei uns in Baden-Württemberg festgestellt hatte, das wird so langsam auch wieder besser, war die unheimliche Masse, die zu lesen war an Einzelverordnungen. Wir hatten zwischenzeitlich 52 an der Zahl. mehrseitig. Und das hat es in der Praxis natürlich bisweilen auch etwas schwer gemacht, weil natürlich jeder dann auch angerufen hat und wissen wollte, was ist jetzt mit meinem Beherbergungsbetrieb, was ist mit meiner Gaststätte. Der Unternehmer wollte wissen, welche Auswirkungen haben die wirtschaftlichen Themen. Der normale Bürger wollte wissen, mit wie vielen Personen darf ich mich treffen, kann ich noch rausgehen. Der Sportverein hatte natürlich auch seine Fragen und so weiter und so fort. Also da ist ja ganz bestimmt auch im Saarland so manche Frage dann, du bist ja auch nebenamtlich auch noch ehrenamtlicher Ortsvorsteher, auch bei dir aufgeschlagen.
Ja, also die Zeit war natürlich von ständigen Veränderungen und Unsicherheiten geprägt. Bei uns ist teilweise wöchentlich, teilweise zweiwöchentlich sind neue Verordnungen von der Regierung beschlossen worden. Oft freitags, die dann montags schon umgesetzt werden mussten. Das hat auch bei uns die Gemeindeverwaltung vor extreme Herausforderungen gestellt. Das war oft auch gar nicht machbar, so schnell das Handeln der neuen Rechtslage anzupassen. Und wir als Abgeordnete sind halt wie in vielen Bereichen so die Mittler zwischen den Bürgerinnen und Bürgern und der Regierung, denn bei uns laufen auch viele Fragen auf. Und das war bei mir genauso, ob es die Unternehmer waren, dürfen wir das, dürfen wir jenes, wie ist es mit den Soforthilfen, wo kann ich was beantragen, aber auch viele Bürgerinnen und Bürger am Anfang vor allen Dingen, was darf ich, mit wem darf ich mich noch treffen, darf ich mich treffen, als sozusagen das eine beschränkte Ausgangssperre war. Im Saarland waren ja die Regelungen besonders hart, das heißt, es war ja grundsätzlich erstmal alles verboten, außer dem, was nicht ausdrücklich erlaubt war. Ja, und da gab es schon viele Fragen und Diskussionen.
Jetzt ist das Infektionsgeschehen bei euch ja, kann man ja, glaube ich, so sagen, vergleichsweise auch niedrig und überschaubar geblieben. Trotz alledem habt ihr ja natürlich auch mit der Grenznähe zur Schweiz, etc., nicht zur Schweiz, zu Frankreich, ja auch sicherlich ja, da ganz anspruchsvolle Situationen auch gewesen. Wie ist denn die aktuelle Lage bei euch im Saarland?
Also die aktuelle Lage ist ausgesprochen positiv. Wir haben aktuell noch ungefähr, naja, höchstens 10 Infektionen pro Woche. Es gibt bei uns 3 oder 4 Landkreise, die seit einer Woche überhaupt keine neue Infektion mehr hatten. Insgesamt haben wir mit 2700, ich glaube ein paar 40 Infektionen auf knapp 1 Million Einwohner immer noch einen weit vorderen Platz. Ob das etwas mit der Nähe zu Frankreich zu tun hat, ist nicht bewiesen. Ich würde es bezweifeln. Denn die ersten Infektionen, die wir hatten, oder der relativ starke Anstieg am Anfang, kam überwiegend von Touristen, die aus Österreich oder aus Italien, aus dem Skiurlaub kamen und von dort das Virus eingeschleppt haben. Dann hatten wir zeitweise und partiell eine relativ starke Verbreitung in einigen Altenheimen, wo sich sehr viele Mitarbeiter und Bewohner infiziert haben. Und wir haben jetzt beispielsweise in den letzten 2 Wochen in der grenznahen Landeshauptstadt Saarbrücken, Regionalverband, so gut wie gar kein Infektionsgeschehen mehr. Das heißt, ob die Nähe zu Frankreich für uns eine große Rolle gespielt hat, ja oder nein, ist zumindest sowohl zwischen den Ärzten als auch in der Politik ziemlich umstritten.
Und wissenschaftlich auch gar nicht belegbar. Der Spiegel berichtet in seiner aktuellen Ausgabe, ja auch wie du sagst, insbesondere über die Skiurlauber, beziehungsweise, dass hier das Coronavirus ganz wesentlich auch mit dazu beigetragen haben soll, sich auch in Europa verbreiten zu können. Also das würde ein Stück weit auch das, was du sagtest, jetzt an der Stelle auch nochmal mit untermauern.
Ja, also bei mir im Landkreis St. Wendel war es so, dass nahezu alle Infektionen in den ersten Tagen und Wochen auf diese Quelle zurückzuführen waren. Und diejenigen, die sich dann infiziert haben, haben sich in der Regel an denen infiziert, die sozusagen aus dieser ersten Quelle das Virus mitgebracht hatten, wie es sowieso fast durchgängig möglich war, bei uns zumindest im ländlichen Raum, auch immer nachzuvollziehen, an wem sich jemand infiziert haben könnte.
Okay, also ich komme ja aus dem Ortenaukreis, dem flächenmäßig größten Landkreis in Baden-Württemberg. Da war dann zu einem bestimmten Zeitpunkt, Stichwort Osterferien, wo die Infektionslage relativ groß und auch hoch war, dann auch die Infektionskette in aller Regel nicht mehr nachvollziehbar. Sind wir gemeinsam froh, dass wir, ich sage jetzt, diesen Peak dann auch gemeistert haben. Was mir im Kopf geblieben ist, du hast im Mai 2020 der Saarbrücker Zeitung ein großes Interview gegeben als Vorsitzender des Gesundheitsausschusses und hast da einen bemerkenswerten Satz, wie ich finde, auch gesagt, Gesundheit ist keine Ware. Was hast du damit gemeint, Magnus?
Also ich glaube, diese Krise hat nochmal ganz deutlich vor Augen geführt, wie wichtig Gesundheit für uns alle ist, wie zerbrechlich und gefährdet das Leben ist und dass wir gerüstet sein müssen, jederzeit für möglichst viele Leute einen guten Schutz und eine gute gesundheitliche Versorgung anbieten zu können. Und wenn man das gewährleisten will, dann kann man das Angebot nicht nach marktwirtschaftlichen Kriterien und nach Gewinnerzielungsabsicht aufstellen, sondern dann ist Gesundheit in erster Linie die Versorgung eine Daseinsvorsorge, eine öffentliche Aufgabe. Natürlich muss man versuchen, die effizient und wirtschaftlich zu betreiben, aber die Zielsetzung kann nicht sein, sozusagen mit einer Dienstleistung, mit einer Ware in erster Linie Geld verdienen zu wollen. Es gibt ja etliche Akteure in dem System, die vor allen Dingen das als ihre Aufgabe sehen, sondern es geht darum, gut vorbereitet zu sein, gut qualifiziert zu sein, gut ausgerüstet zu sein, damit man den Menschen dann, wenn sie Hilfe brauchen, auch eine optimale Hilfe anbieten kann.
Das wird auch bei uns sehr stark, gerade in Bezug auf Klinikfinanzierung diskutiert, dass man da irgendwo das auch in öffentlicher Hand belassen möchte im Kreis und weniger als privatwirtschaftlich betriebene Einrichtung. Mhm. Eben weil Corona auch dazu führt, in der Erkenntnis, dass Profit und Gewinn am Ende des Tages nicht alles sein kann.
Genau. Also der eben schon zitierte Spiegel hat ja auch in einer umfangreichen Bericht über die Entwicklung in Italien den Vergleich angestellt zwischen zwei Regionen, die sich gerade in der Frage, ist das Gesundheitssystem privat und gewinnorientiert aufgestellt oder eher öffentlich orientiert, extreme Unterschiede im Pandemieverlauf und im Management der Krise dargestellt hat. Und wir haben aktuell, das ist mal ein Zufall sein, aber aktuell zur Corona-Krise auch eine schwierige Situation in der Krankenhauslandschaft im Saarland, weil mehrere Klinikstandorte auf der Kippe stehen. Bei zwei ist eine Schließung angekündigt worden. Bei einem dritten hat der Träger zumindest einen lauten Hilferuf gemacht. Das heißt,
war man defizitär so, wahrscheinlich, oder?
Bitte?
Aus betriebswirtschaftlichen Gründen, weil man defizitär ist.
Genau, das sind teilweise über Jahre existierende Defizite, die regelmäßig auflaufen, kombiniert mit einem erheblichen Sanierungsstau. Und irgendwann ist dann bei vielen mal der Punkt gekommen, wo sie sagen müssen, auch als Träger, so geht es nicht mehr weiter. Hm.
Jetzt habt ihr, da will ich ein bisschen auch den Bogen spannen, wie andere Bundesländer auch, nach Risikolage auch ein entsprechendes Beherbergungsverbot ausgesprochen. Das kann ja nicht jedem gefallen. Wie denkst du, ist das richtig?
Also ich halte das für eine schwierige Maßnahme. Wie an anderen Stellen auch, hat es ja hier wohl den Versuch gegeben, bundesweit ein einheitliches Vorgehen zu organisieren zwischen den Bundesländern, was aber, glaube ich, auch nicht zu 100% funktioniert hat. Ich kann auf der einen Seite nachvollziehen, die Sorge, dass durch Binnenwanderung in Deutschland auch das Virus von einer Region in die andere eingeschleppt wird. Auch mein Landkreis, der Landkreis Wendel, ist eine Urlaubsregion. Wir haben den Bostalsee hier mit einem Centerpark. Wir haben ja über 1 Million Übernachtungen. Hm. Das ist für einen kleinen Landkreis mit ein paar 80.000 Einwohnern schon beträchtlich. Und auch hier kommt deshalb auch an mich aus der Bevölkerung die Frage, ja, was machen wir denn jetzt als Saarland? Machen wir ein Beherbergungsverbot? Ich kann das jetzt einerseits mittragen, dass das so beschlossen worden ist. Andererseits glaube ich aber auch, dass es nicht unerhebliche verfassungsrechtliche Bedenken dagegen gibt. Denn je nachdem, wie groß ein Landkreis ist, ist die Frage der Verhältnismäßigkeit im Einzelfall sicherlich auch eine, die vielleicht am Ende auch Gerichte klären müssen. Wichtig ist, vor allen Dingen finde ich, dass wir es schaffen, Menschen, die Kontakt hatten oder wo es ein Risiko gibt, möglichst schnell zu testen und gegebenenfalls auch in Quarantäne zu schicken, die Kontakt hatten, und das, was passiert ist, ganz schnell einzudämmen. Ob dazu ein Beherbergungsverbot notwendig ist, man weiß es ja eben häufig vorher nicht. Das sind dann Maßnahmen, die vorsichtshalber getroffen werden. Ob sie jetzt adäquat sind oder nicht, kann man nicht immer exakt beurteilen.
Ja, und wahrscheinlich auch am Ende des Tages nicht zu 100% sage, das war jetzt vollkommen richtig oder vollkommen falsch. Also da sind wir, glaube ich, alle zusammen irgendwo, ob im Saarland oder in Baden-Württemberg, mit einer Situation konfrontiert, wie wir sie alle eben an der Stelle auch noch nicht hatten.
Ich würde aber dennoch sagen, dass man sozusagen die Bewegungsfreiheit der Menschen in Deutschland einschränkt, ob das jetzt in diesem Fall ist oder auch in anderen Zeiten des Lockdowns, das ist schon eine sehr krasse Einschränkung von Freiheitsrechten, und die muss schon, es kann sein, dass sie notwendig ist, aber sie muss dann im Einzelfall auch immer sehr gut begründet sein.
Ja, da sind wir inhaltlich auch völlig beieinander, und vor allen Dingen kann das auch nicht von Dauer sein, weil je länger solche ganz gravierende Eingriffe in unsere Grundrechte auch dann vonstatten geht, desto schwieriger wird es natürlich dann auch, die auf Dauer zu begründen und auch aufrechtzuerhalten. Einschneidende Maßnahmen, jetzt waren wir schon beim aktuellen Spiegel, ein Thema, das auch bei uns in Baden-Württemberg mitunter auch diskutiert wird, heiß diskutiert wird, und vor allen Dingen in Nordrhein-Westfalen ja jetzt zum Lockdown in zwei Landkreisen geführt hat, ist die Tönnies-Krise, so ist sie überschrieben, um beim Spiegel zu bleiben, der zitiert Tatort Tönnies. Wie denkst du über das Thema Werkverträge in fleischverarbeitenden Betriebe beziehungsweise zur Thematik bei Tönnies ganz grundsätzlich?
Also wir sprechen hier über quasi einen Teil der industriell organisierten Verwertung landwirtschaftlicher Produktionszweige. Und das ist aus meiner Sicht eine Fehlentwicklung in vielfacher Hinsicht. Das ist eine Fehlentwicklung, was das Tierwohl betrifft. Das ist eine Fehlentwicklung, was die Wertschätzung von Lebensmitteln betrifft. Und das ist eine Fehlentwicklung, auch was die Arbeitsbedingungen in dieser Branche betrifft. Wir wissen das, wer es wissen will zumindest, weiß das schon seit Jahren. Und seit Jahren gibt es deshalb schon auch harte Kritik und Bestrebungen, solche Produktionsweisen wie die, die jetzt in Rede stehen, zu unterbinden und zu einer nachhaltigen Produktion von Lebensmitteln und eben auch von Fleisch zurückzukommen. Dafür gab es bis jetzt nie Mehrheiten, weil diese Unternehmen auch eine riesige Lobby haben. Und wenn Hubertus Heil jetzt sozusagen die Gelegenheit ergreift, in dieser Chance sozusagen dort mal aufzuräumen und durchzukehren, wie er das sagt, dann ist das absolut unterstützenswert. Und ich hoffe, dass das nicht nur eine Eintagsfliege bleibt, sondern dass dieser Anlass genutzt wird, um die Zustände in der Fleischindustrie nachhaltig zu verändern.
Also da kann ich an der Stelle sagen, Zustimmung von meiner Seite, das ist eine Frage, die auch ein Bürger an mich gerichtet hatte, wie ich darüber denke. Und ich habe an der Stelle auch gesagt, ich finde dieses System immer billiger und immer mehr dann auch beim Discounter, weil gleichzeitig schlechte Bedingungen für Mensch und Tier schon beinahe pervers. Und man hat es irgendwo auf bundespolitischer Seite halt auch in den letzten 10 Jahren irgendwo auch versäumt. Vielleicht auch, weil der Druck nicht groß genug war, das Thema ja auch zu regeln und zu klären.
Ja, aber wir haben ja schon einen ganzen großen Kreis von Problemen. Das fängt von der Produktion der Futtermittel zum Teil in Lateinamerika an, in der Landwirtschaft, über die riesigen Schweinefabriken, 40.000 Schweine in einem Bauernhof, Bauernhof kann man das ja schon gar nicht mehr nennen, die entsprechende Entsorgung der Abwässer, die Belastung der Umwelt, das Leiden der Tiere in den Schlachthöfen, die Arbeitsbedingungen der Menschen, die dort haben, alles das gehört zusammen. Und jeder einzelne Punkt wäre schon Grund genug, diese Wirtschaftsweise zu verändern. Aber wir sind halt auch im Bereich der Landwirtschaft halt nur am Weltmarkt orientiert gewesen in den letzten Jahren. Nachhaltigkeit, regionale Kreisläufe, bewusste Ernährung, das hat für viele keine Rolle mehr gespielt. Und es ist auch so vermarktet worden, nach dem Motto, dass viele Bürger sich am besten gar keine Gedanken mehr darüber machen sollen, wo das Fleisch herkommt und wie es erzeugt worden ist. Und das muss man jetzt ändern.
Ja, China ist da, glaube ich, auch so mitunter ein passendes Stichwort, wo ja richtige Hochhäuser auch wie Fabriken errichtet werde, um entsprechend Schweine dann halt auch möglichst effizient und vor alle Dinge kostengünstig auch zu schlachten.
Ja, aber ich glaube, Deutschland und die Niederlande sind da durchaus weltweit beim Thema industrielle Landwirtschaft vorne mit dabei.
Ja, es ist jetzt schwierig hier von dem Thema Tönnies-Krise auch wieder den Bogen zurückzuspannen zu Schulen und Kindergärten. Wir sind seit dem 18. Mai wieder im eingeschränkten Regelbetrieb und ab morgen beziehungsweise 29.06. öffnet dann auch wieder Grundschulen und Kindergärten mit einem Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen. Wie sieht das bei euch aus?
Also die Kindergärten haben bei uns wieder regulär geöffnet, natürlich mit einem entsprechenden Hygienesystem. Trotzdem bleibt ein Teil der Kinder, ein kleinerer bleibt weitgehend noch zu Hause. Also ich glaube, wir haben so rund 80% der Kinder, die jetzt wieder regelmäßig Einrichtungen besuchen. Wir haben auch dort das Problem, dass nicht alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Verfügung stehen können. Im Großen und Ganzen glaube ich, dass es ganz gut funktioniert. Es ist nicht wie vorher. Es muss sich vieles noch finden. Aber es ist für die Kinder gut, es ist für die Familien gut, dass dieses Angebot wieder zur Verfügung steht. Im Bereich der Schulen ist es eine schrittweise Öffnung. Es ist noch nicht so, dass alle Kinder, alle Klassen gleichzeitig da wären. Das wird im Saarland erst Mitte August wieder der Fall sein, wenn die Sommerferien vorbei sind. Aber alle Kinder kommen jetzt auch schon in einer gewissen Regelmäßigkeit in die Schule. Da findet jetzt aber auch nicht der Unterricht in der Weise statt, wie es zu normalen Zeiten ist. Aber es ist zumindest eine schrittweise Rückkehr in die Normalität und die halte ich auch für absolut notwendig.
Wie weit seid ihr hier in Bezug auf die Digitalisierung des Schulbetriebs? Wir stellen hier in Baden-Württemberg fest, dass man je nach Schule sehr unterschiedlich aufgestellt ist und dass gerade das Thema Digitalisierung sehr heterogen ist.
Ja, das ist bei uns auch so. In jedem Fall kann man aber sagen, die Krise ist ja auch ein Katalysator für eine sehr schnelle Entwicklung. Das betrifft jetzt zunächst einmal sozusagen das Verhalten der Schüler und der Lehrer. Denn flächendeckend haben Lehrerinnen und Lehrer auch den Schülerinnen und Schülern Online-Angebote gemacht, über die unterschiedlichsten Kanäle. Wir haben, was sich auch bewährt hat, im Saarland eine landesweite Plattform Online-Schule Saar, an der sich jetzt sehr viele Schulen dann auch beteiligt haben, registriert haben. Und dann mussten das alle von der Pike auf lernen. Die Lehrer, die Schüler, wie klappt das mit dem Aufbereiten von Unterrichtsinhalten online? Wie ist das für die Schüler? Dann gibt es natürlich auch viele Probleme, wenn viele gleichzeitig darauf zugreifen, dann hakt es auch manchmal mit den Datenflüssen. Es gibt ja auch immer noch Dörfer, die nicht sonderlich gut angebunden sind. Es gibt leider auch noch Schülerinnen und Schüler, die bestenfalls mit einem Handy online gehen können, aber keine anderen Endgeräte haben. Das eignet sich natürlich nicht in dieser Krise.
Ja.
Deshalb haben wir auch entschieden, jetzt über den Nachtragshaushalt und mit der Unterstützung des Bundes, dass wir schrittweise für alle Schülerinnen und Schüler ein Endgerät zur Verfügung stellen wollen. Das werden wir nicht für alle in einem Jahr arbeiten, aber wir fangen in diesem Jahr schon damit an. Wir
Das heißt,
müssen.
jeder bekommt ein Tablet bei euch.
Ja, genau. Also das ist die Zielsetzung. Und das soll jetzt in Schritten in den nächsten 2, 3 Jahren umgesetzt werden.
Über wie viele Schülerinnen und Schüler redet man da im Volumen?
Ich glaube, wir haben etwas mehr als 100.000 Schülerinnen und Schüler im Saarland. Das wichtigste Zielgruppe ist, glaube ich, ab dem 5. Schuljahr, dass da schrittweise alle ein Endgerät zur Verfügung haben sollen. In den Grundschulen kann man vielleicht auch arbeiten mit einer sozusagen Online-Koffer, in dem dann eine gewisse Zahl drin ist. Vielleicht wird man auch bei denen beginnen, die vielleicht vor dem sozialen Hintergrund über gar keine Ausstattung von zu Hause verfügen, während andere vielleicht das Dritt- oder Viertgerät der Eltern auch stellenweise zur Verfügung haben. Das sind die Dinge jetzt in der Planung, in der Entwicklung zwischen den Schulträgern und dem Land.
Ja, das mag sicherlich auch ein guter Ansatz sein, gerade für Familien, die vielleicht sozial schwächer oder auch sozial benachteiligt sind, um hier dann auch so eine gewisse Grundausstattung einfach auch zur Verfügung stellen zu können. Mit einem Nebensatz hattest du gerade noch erwähnt, die Datenverbindung oder die Datengeschwindigkeit. Hier sage ich herzlich willkommen im Schwarzwald. Da scheint es auch strukturelle Parallelitäten einfach auch geben, weil wir hier auch feststellen, dass das Thema Glasfaser bis ans letzte Haus, das mag in Freiburg, Stuttgart, Karlsruhe ganz gut funktionieren, in den ländlichen Gebieten bisweilen eher weniger, so möchte ich es mal skizzieren. Und auch hier nimmt man dann auch schon ein Stück weit wahr. Ja, vielleicht wär hier auch etwas mehr Druck gegenüber den Institutionen, ob die Farbe Magenta ist oder anderen, vielleicht auch hier und da sinnvoll und wichtig gerade jetzt.
Ja, das ist so, wenn die öffentliche Infrastruktur privatisiert ist, dann geht es halt nicht überall so schnell, wie man sich das wünscht.
Ja, und mitunter, das kann man ja auf der anderen Seite, wenn man sich die andere Brille anzieht, ja auch durchaus nachvollziehen, hat vielleicht auch ein Unternehmen dann kein Interesse dran, den letzten Hof im ländlichen Gebiet zu versorgen, weil es halt Kosten verursacht für dann am Ende 5 Verträge. Und da bin ich schon dafür, dass jetzt gerade das Thema schnelles Internet ein Stück weit zwischenzeitlich auch zur öffentlichen Daseinsvorsorge gehört. Aber da könnte ich mich ganz schnell auch in Rage reden, wie du jetzt merkst. Und das sollte jetzt noch eine Einlassung dazu sein. Gut finde ich, und das soll auch jetzt zurückgespiegelt werden an euch im Landtag, dass man eine einheitliche Lernplattform hat. Das gibt es noch nicht in jedem Bundesland, und da seid ihr dann ohne Zweifel auch ein Stück weit schon weiter.
Das ist aber ein sehr guter Weg.
Letzter Punkt, den ich noch mal kurz anreißen möchte zum Abschluss. Die Landtagswahl steht ja im übernächsten Jahr vor der Tür. Sieht man dich noch mal im Saarländischen Landtag? Du bist noch mal also, mit.
Das bin ich ja noch gar nicht gefragt worden, aber sagen wir, Stand heute würde ich davon ausgehen, dass ich mich gerne noch mal bewerben will um ein Mandat. Ich bin jetzt seit 11 Jahren im Landtag mit dabei. Also einerseits habe ich, glaube ich, ordentlich Erfahrung, aber auf der anderen Seite bin ich auch noch nicht so verbraucht, dass man sagen müsste, den muss man jetzt austauschen. Aber das müssen die erstmal unsere Mitglieder entscheiden, ob sie mich denn aufstellen wollen, und dann die Bürgerinnen und Bürger, wenn sie zur Wahl gehen. Aber ich könnte mir schon gut vorstellen, dass ich noch beim nächsten Mal zur Verfügung stehen will.
Das ist doch ein schönes Schlusswort, Magnus, an der Stelle, und noch nicht verbraucht sein. Das ist auch mein Erleben und was man auch so im Gespräch mit anderen über dich erfahren hat. Ich wünsche dir weiterhin gutes Gelingen in deiner Funktion, gerade als Vorsitzender des Gesundheitsausschusses und auch als stellvertretender Fraktionsvorsitzender bei euch im Landtag. Vielen Dank, dass du den Spaß an der Folge mitgemacht hast, und man sieht sich oder man hört sich.
Ja, Martin, das würde mich sehr freuen, und ich darf mich auch ganz herzlich für dein Interesse und deine Fragen bedanken und wünsche dir alles Gute in deiner Gemeinde und liebe Grüße in die Schwarzwald.
Herzlichen
Glück auf, wie wir Saarländer sagen.
Mach's gut. Tschüss.
Tschüss.